bin mir sicher, Sie kennen das Problem. Die Suche nach dem verlorenen Schlüssel. Wir alle mussten schon einmal suchen, ob erfolgreich oder nicht. Meistens beginnt das Drama mit der einfachen Frage, wo ist er nur geblieben? Eben gerade war er doch noch da. Als Christ schieben wir nach dem ersten Suchen vielleicht noch ein Gebet hinterher und sagen, bitte, lieber Gott, hilf mir doch, ihn wiederzufinden. Wenn wir ihn dann in der Sofaritze oder vielleicht unterm Schuhregal ausfindig gemacht haben, dann fügen wir ein kleines Dankeschön hinzu. Wenn Sie gar nicht an Gott glauben, dann erscheint das vielleicht ein bisschen seltsam, in so einer Situation ein unsichtbares Wesen um Hilfe zu bitten. Aber wenn dieser Glaube da ist, dann ist es etwas so Naheliegendes und Selbstverständliches, auf diesen Einfluss oder auf diese Möglichkeit zurückzugreifen. Es ist wie eine zusätzliche Ressource, die wir anzapfen können. Ich möchte heute gerne meine kleine Schlüsselgeschichte mit Ihnen teilen. Um ehrlich zu sein, ist es nicht meine eigene Geschichte, aber ich war ein kleiner Teil davon. 2011 begann ich in einem kleinen Dorf in der Nähe von Magdeburg Theologie zu studieren. Ein kleines Dorf heißt, es gab wirklich nur ein paar wenige Häuser, umgeben von einem riesigen Wald und vielen, vielen Feldern. Eine Kommilitonin war damals nachts mit ihrem Freund im Wald unterwegs. Und nach meiner Eingangsgeschichte können Sie sich vorstellen, worauf ich hinaus möchte. Bei dem Spaziergang, wo sie nicht immer auf den Wegen geblieben sind, sondern manchmal auch über Stock und Stein durchs Unterholz liefen, hat sie ihren Schlüssel verloren. Einen Schlüssel in einer 45 Quadratmeter Wohnung zu verlieren und ihn dann wiederzufinden, ist eine Sache. Aber in einem riesigen Waldgebiet, und ich spreche von Quadratkilometern und nicht von Quadratmetern, das ist eine ganz andere. Einen Tag später haben sie in der Mensa einen Aufruf gemacht und gefragt, ob nicht noch ein paar Leute beim Suchen helfen können. Ich habe das Ganze ehrlich gesagt als sehr aussichtslos betrachtet. Nichtsdestotrotz haben wir uns mit circa 10 Leuten auf den Weg gemacht, um diesen Schlüssel zu suchen. Wie gesagt, ich war nicht sehr überzeugt davon, dass wir auch nur die geringste Chance haben, diesen Schlüssel in diesem riesigen Wald wiederzufinden. Ein einziger von uns war der festen Überzeugung, dass wir diesen Schlüssel finden. Ein einziger hat uns ermutigt und uns immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass er sagt, ihr müsst daran glauben, nur dann haben wir eine Chance. Ich weiß nicht mehr, wie lange wir über Stock und Stein geklettert sind und im Unterholz gesucht haben. Tatsache ist, wir haben diesen Schlüssel tatsächlich wiedergefunden. Und wenn ich wir sage, dann meine ich diese eine Person, diese einzige Person, die daran geglaubt hat. Diese eine Person wurde belohnt dafür, dass sie Gott etwas zugetraut hat. Ich muss gestehen, es war etwas beschämend, als Theologiestudentin sich auf den Weg zu machen, etwas zu investieren, Kraft und Mühe einzubringen und am Ende so überrascht zu sein, dass tatsächlich etwas dabei rauskommt. Vielleicht ist Ihnen schon einmal etwas Ähnliches passiert. Dass man sich selber ertappt fühlt, weil man dachte, von etwas überzeugt zu sein. Ich habe gedacht, ich habe einen starken Glauben und ich hätte jederzeit gesagt, ja, ich glaube an Gott. Aber in dem Moment, wo es darauf ankam, war mein Glaube irgendwie zu schwach. Und dieser eine Freund damals ist mir mit seinem Glauben zu einem Vorbild geworden. Ein Glaube, der eben nicht nur etwas dahin sagt, sondern der wirklich davon überzeugt ist, dass Gott ganz praktisch in das Leben eingreifen kann? Und sind die Dinge noch so klein, um die es geht? Letztlich müssen wir uns immer wieder fragen, ja, was heißt Glauben eigentlich? Wir benutzen dieses Wort total oft in unserer Sprache. Ich glaube, morgen wird schönes Wetter. Ich glaube, dass ich nächste Woche Zeit habe. Ja, ich glaube, es geht mir gut. Oder vielleicht, wenn wir uns gegenseitig ermutigen wollen, ich glaube an dich. Ich glaube. So oft kommt es vor. Und manchmal glaube ich, dass es auch ein Stück weit seine Bedeutung verloren hat und ja vielleicht zu einer Floskel geworden ist, die wir nur noch so dahin sagen. Jeder Mensch glaubt an irgendetwas. Manche Menschen glauben an die Sterne, an den Mond, an die Kraft des Universums, an Steine. Manche Menschen auch einfach an sich selbst und an die in uns wohnende Kraft. Die Zeit reicht nicht aus, all die Möglichkeiten aufzuzählen, an was man glauben kann. Nicht umsonst gibt es so viele Religionen und Denominationen, weil es einfach tausend Möglichkeiten gibt, an etwas zu glauben. Die Lieblingsfrage lautet bei all diesen Glaubensrichtungen, ja, was nützt mir denn eigentlich dieser Glaube? Wir alle suchen auf die eine oder andere Art und Weise nach dem Sinn, nach dem Ziel, nach dem Zweck. Und nicht selten fragen wir uns, was habe ich davon? In meiner Zeit als Pastorin sind mir viele Menschen begegnet, die gesagt haben, ja, es ist ja schön, dass du glauben kannst. Ich kann das nicht. Das ergibt keinen Sinn oder es hat keinen Zweck. Und immer wieder spüre ich, dort, wo wir den Sinn einer Sache nicht verstehen, wo wir nicht selber spüren, dass es einen Unterschied macht, dort verlieren wir den Glauben. Dort ergibt er tatsächlich keinen Sinn. Aber es heißt nicht umsonst, der Glaube beginnt erst dort, wo aller Grund gegeben zu sein scheint, ihn aufzugeben. Erst wenn wir uns eingestehen, dass es vielleicht keine Beweise gibt, die uns präsentiert werden, keine Belege, die unumstößlich sind, erst an diesem Punkt beginnen wir zu glauben. Anselm Vogt sagte einmal dazu, viele glauben zu wissen, wenige wissen, dass sie nur glauben. Und ebenso formulierte der Autor Thomas Vogt, Glauben ist Hoffen zu wissen. Glauben ist Hoffen zu wissen. Auch die Bibel positioniert sich dazu und liefert uns eine Definition von Glauben. Ich möchte gerne mit Ihnen aufschlagen aus dem Hebräerbrief, und zwar das Kapitel 11. In Kapitel 11, Vers 1 stellt der Autor genau diese Frage und er schreibt, was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Luther hat es noch ein wenig anders übersetzt. Glaube ist eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Einer meiner absoluten Lieblingsverse. Glauben ist eine feste Gewissheit, eine tiefe, innewohnende Überzeugung und vor allem ein Nichtzweifeln an dem, was wir nicht sehen. Und ich würde ergänzen, auch an dem, was wir nicht verstehen als Menschen. Dort, wo wir als Menschen eine Grenze erreichen oder die Kontrolle verlieren oder sie vielleicht nie hatten. Dort beginnt der Glaube daran, dass es jemanden gibt in dieser unsichtbaren Welt. Im gleichen Kapitel, in Vers 6, können wir lesen, wer zu ihm kommen möchte, also wer zu Gott kommen möchte, der muss glauben, dass er existiert und dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Ich glaube, in diesem Kontext ergibt auch meine Geschichte einen Sinn. Gott wird die belohnen, die an seine Existenz glauben. Die belohnen, die daran glauben, dass es einen Unterschied macht, ihn zu kennen. Und die in ihrem Leben diese Wirkung spüren, die davon ausgeht. Glauben heißt eben, nicht zu zweifeln an den Dingen, die ich nicht sehe, sondern zu vertrauen. Das griechische Wort für Glauben bedeutet gleichzeitig Vertrauen. Es ist ein und dasselbe Wort. Das ist das Spannende, wenn wir in die Ursprungssprache der Bibel blicken, dann werden auf einmal Zusammenhänge deutlich, die in den deutschen Übersetzungen verloren gehen. Für uns ist Glaube und Vertrauen, das sind zwei verschiedene Wörter. Aber im Griechischen ist es ein Wort. Es gibt den Glauben nur in Zusammenhang mit Vertrauen. Es geht nicht ohne einander. Vertrauen bedeutet, es ist ein Beziehungsgeschehen. Vertrauen muss ich jemandem. Und so bedeutet auch Glauben, funktioniert nur, wenn ich jemandem vertraue. Und das erfordert manchmal Mut. Nicht immer fällt uns das leicht. Gerade in den Situationen, wo wir vielleicht in schwierigen Verhältnissen aufgewachsen sind, wo wir Leid erfahren haben, wo wir enttäuscht worden sind oder wo unser Vertrauen vielleicht auch missbraucht worden ist. Wenn uns dann jemand sagt, du musst vertrauen, dann fällt uns wahrscheinlich nur noch ein müdes Lächeln ein. Ja, Glauben und Vertrauen, beides erfordert Mut und manchmal auch einen kleinen Vertrauensvorschuss, wenn wir uns noch nicht so sicher sind, was es mit diesem Gott eigentlich auf sich hat. Aber der Text im Hebräerbrief, der sagt uns, es lohnt sich. Gott wird die belohnen, die ihm diesen Vertrauensvorschuss geben. In Römer 8, Vers 28 steht, die, die Gott lieben, denen wird alles zum Besten dienen. Das ist eine ganz schön heftige Aussage. Ich bin mir sicher, selbst wenn Sie Gott kennen, dann würden Sie dieser Aussage vielleicht nicht immer zustimmen. Wir haben oft nicht das Gefühl, dass das, was wir erleben oder das, was uns geschieht, das Beste ist. Ich kenne die Sprüche und ich habe schon oft Aussagen gehört wie, ja, ich habe doch gebetet, aber die und die Person ist trotzdem gestorben, die mir so am Herzen liegt. Ja, ich habe doch geglaubt, aber es hat sich nichts verändert. Oder ja, ich bin doch überzeugt davon, aber Gott hat nicht eingegriffen. Kommen Ihnen diese Aussagen vielleicht bekannt vor? Genau an dieser Stelle sind wir wieder bei der Definition von Glauben. Glauben heißt eben nicht wissen, nicht immer sicher sein. Glauben heißt Vertrauen. Und in dem Wort Vertrauen steckt auch das Wort Treue. Die Aufforderung, zu einem Gott treu zu stehen und standhaft zu bleiben. Auch ohne Beweise, auch ohne Bestätigung, auch wenn sie manchmal ausbleibt. Vertrauensvoll zu glauben. Bevor der Schreiber des Hebräerbriefes den Glauben definiert hat, hat er auf diesen Aspekt aufmerksam gemacht. In Kapitel 10, ab Vers 35, können wir Folgendes lesen. Werft dieses Vertrauen auf den Herrn nicht weg, was immer auch geschieht, sondern denkt an die große Belohnung, die damit verbunden ist. Was ihr jetzt braucht, ist Geduld, damit ihr weiterhin nach Gottes Willen handelt. Und Vers 38, durch den Glauben wird ein Gerechter leben. Doch wer sich von mir abwendet, an dem habe ich keine Freude. Wenn wir uns von Gott abwenden und ganz bewusst eine Entscheidung gegen ihn treffen, dann wird auch er nicht zu uns stehen. Das Wort, das im Griechischen hier für Geduld verwendet wird, das bedeutet auch Ausdauer, Standfestigkeit, Durchhaltevermögen. Hier sind wir nun an der Stelle, wo uns beantwortet wird, was der Glaube denn bringt. Auch hier reicht die Zeit nicht aus, alle Versprechungen und Verheißungen Gottes aufzuzählen. Aber was ganz deutlich wird, ist, dass Gott sagt, wer an mich glaubt, wer standhaft bleibt, wer treu zu mir steht, der wird eines Tages belohnt werden dafür. Soll nicht heißen, dass wir nur glauben, um belohnt zu werden, aber es ist die Frage, die sich Menschen stellen, wenn es darum geht, ja, warum glauben Menschen an diesen Gott? Und es wird einen Tag geben, wo es darauf ankommt, ob ich geglaubt habe oder nicht. Nämlich, wenn ich vor Gottes Thron stehe und er mich anschaut und liebevoll fragt, was hast du aus meinem Sohn Jesus Christus gemacht? Hast du an ihn geglaubt? Gerade deswegen ist es so wichtig, dass wir unser Leben dafür nutzen, um jetzt und hier eine Entscheidung zu treffen. Gott hat uns dieses Leben geschenkt, uns Freiheit gegeben, damit wir uns entscheiden können. Er wollte nicht einfach Marionetten, die das tun, was er sagt, sondern er wollte ein Gegenüber, Menschen, die sich ganz freiwillig zu ihm bekennen. Vielleicht können wir niemals vollständig wissen und beweisen, dass es diesen Gott gibt und dass es dieses ewige Leben gibt, was er uns verspricht. Aber wir können überzeugt sein und wir können diese feste Gewissheit haben, denn das bedeutet Glauben. Gott wird niemals der Wunschautomat sein, der unter ihren Wünschen nur noch sein Kürzel setzt und alles absegnet. Ehepartner und Freunde können manchmal versuchen, uns jeden Wunsch von den Augen abzulesen. Und selbst dann gibt es Gründe, warum manche Wünsche und Sehnsüchte einfach unerfüllt bleiben oder bleiben müssen. Warum sie manchmal nicht umgesetzt werden können. Stellen Sie sich einmal die vollste Einkaufsstraße vor, in der Sie in letzter Zeit gelaufen sind. Alles ist voll, die Menschen drängen sich aneinander. Sie können kaum etwas überblicken. Das, was Sie sehen, ist immer nur der Weg bis zur nächsten Ecke oder Kreuzung, bis zum nächsten Geschäft. Ich glaube an einen Gott, der oben auf einem Hochhausdach an dieser Einkaufsstraße sitzt und so viel mehr sehen kann als ich unten in dem Gedränge. Einen Gott, der oben sitzt und mir einfach Hilfestellungen geben kann, der die Menschen um mich herum kennt, der weiß, welche Gefahren vielleicht hinter mir lauern, wo ich keine Augen habe. Oder was hinter der nächsten Kreuzung auf mich wartet, wo ich auch noch nicht hinblicken kann. Und wieder bin ich bei dieser zusätzlichen Ressource, die ich gern in Anspruch nehme, weil ich weiß, auf diesen Gott kann ich mich verlassen. Er weiß und sieht so viel mehr von dort, als ich in meiner beschränkten Perspektive inmitten der anderen Menschen. Das ist für mich Glaube. Das mag jetzt vielleicht etwas passiv klingen, aber so ist es nicht gemeint. Glaube ist etwas durch und durch Aktives. Der Glaube investiert sich, er reagiert, er agiert, er fragt nach, er möchte verstehen und er bleibt standhaft. Manchmal auch trotz aller Widersprüche oder trotz aller Gegenargumente. Und ein solcher Glaube, der muss benutzt werden, der muss gelebt werden. Der möchte lebendig sein in unserem Leben. Es ist nicht etwas Totes, was wir bezeugen, sondern wie in meiner Eingangsgeschichte berichtet, trägt er nur dort Früchte, wo ich bereit bin, ihn einzusetzen. Wo ich in den Situationen, wo es drauf ankommt, davon überzeugt bin, dass es einen Unterschied macht, an diesen Gott zu glauben. Der große britische Theologe und Pastor Charles Spurgeon hat es wie folgt formuliert. Ein kleiner Glaube wird eure Seele in den Himmel. Ein großer Glaube den Himmel in eure Seele bringen. Ich wiederhole es einfach nochmal. Ein kleiner Glaube wird eure Seele in den Himmel. Ein großer Glaube den Himmel in eure Seele bringen. Und das ist genau das, worauf es ankommt. Den Glauben so zu leben und lebendig werden zu lassen im eigenen Leben, dass ein Stück Himmel, ein Stück von Gottes Wesen, von seiner Friedlichkeit, von seinem Segen sich in unserem Leben ausbreiten kann. Eine Ressource in Anspruch zu nehmen, die außerhalb unserer Kapazitäten zur Verfügung steht und mit deren Hilfe Unmögliches möglich wird. Ich vergleiche einen solchen fruchtbringenden Glauben gern mit diesen Duschschwämmen. Früher gab es diese Teile haufenweise zu kaufen. In allen Farben und Formen, Größen und Preisklassen hat man sie manchmal hinterhergeschmissen bekommen. Eine Zeit lang, als ich so im Teenie-Jugendalter war, wurden sie unglaublich gerne verschenkt, zusammen mit Duschgel und Shampoo, schön drapiert. Und schon hat man ja massenhaft davon gesammelt. Manchmal habe ich sie gesehen, wie sie bei anderen in den Duschen oder in den Badezimmern hingen und habe mich immer gefragt, was wollen die Menschen damit? Wenn ich dusche und ein bisschen Shampoo auf meine Hand mache, dann kann ich doch auch so mich waschen, sauber werden, was auch immer. Ich habe immer gedacht, ich muss das Duschen doch nicht komplizierter machen, als es ist. Es funktioniert ja auch so. Und obwohl ich das so oft beobachtet habe, habe ich nie verstanden, wofür diese Duschschwämme eigentlich da sind. Eines Tages habe ich beschlossen, ich kann erst über diese Schwämme urteilen, wenn ich sie selber auch mal ausprobiert habe, wenn ich mir selber einen Eindruck davon gemacht habe. Und wenn ich das Gleiche noch einmal tue, einen Klecks Seife, einen nassen Duschschwamm und das Ganze verteile, dann spürt man, dass es doch einen Unterschied macht. Auf einmal entsteht so viel Schaum, wie ich mit meinen bloßen Händen überhaupt nicht erzeugen kann. Auch wenn ich es mir vorher immer gewünscht habe und mich immer gefragt habe, warum das Duschgel denn nicht mehr Schaum hervorbringt. Aber als ich das erste Mal diesen Duschschwamm ausprobiert habe, da wusste ich, warum er bei Menschen in der Dusche hängt. Erst wenn ich mich selber von etwas überzeuge, erst wenn ich es selber ausprobiere und spüre und erlebe, dass es einen Unterschied macht, kann ich davon überzeugt sein. Diese Metapher mag vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas hinken. Und vielleicht lässt sich das Bild auch nicht bis ins kleinste Detail analysieren. Aber für mich sind diese Duschschwämme zu einem Symbol des Glaubens geworden. Ein Zeichen dafür, dass nicht alles, was auf den ersten Blick kompliziert oder unnötig scheint, es auch wirklich ist. Und ich weiß, dass viele Menschen denken, ja, das Leben geht auch ohne Glauben. Ich bin glücklich, ich bin zufrieden, ich habe meine Familie, ich brauche keinen Gott. Ja, das mag sein. Wir glauben immer, dass wir auch alleine zurechtkommen und dass man das Leben nicht komplizierter machen muss, als es sowieso schon ist. Aber wenn wir dann doch einmal in eine Situation kommen, wo wir beten, wo wir mit Gott sprechen, wo wir den Glauben anwenden, dann merken wir, dass es einen Unterschied macht. Jesus selbst hat von sich gesagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, der wird viel Frucht bringen. Vielleicht ist der Schaum an dieser Stelle mit der Frucht zu vergleichen. Was Gott uns geschenkt hat, ist Freiheit. Wir dürfen entscheiden, ob wir diesen Glauben, den wir manchmal bei anderen beobachten und der anderen so wichtig zu sein scheint, ob wir diesen Glauben auch für uns selber in Anspruch nehmen oder ob wir ihn an der Wand hängen lassen und er verstaubt, weil uns vielleicht manchmal der Mut fehlt, neue Dinge auszuprobieren und uns auf dieses Wagnis Glauben einzulassen. Aber letztlich ist er überall und jederzeit erhältlich und verfügbar. Er ist ein Geschenk. So wie ich früher diese zahlreichen Duschschwämme geschenkt bekommen habe, so möchte Gott uns den Glauben schenken. Der Heilige Geist möchte diesen Glauben in uns bewirken, wenn wir offen dafür sind. Wenn wir bereit sind, diesen Glauben in unseren Alltag zu integrieren und ihn dann eben nicht passiv stehen zu lassen, sondern aktiv zu sein. Den Glauben auszuleben. Das, was wir jetzt sehen, was wir verstehen, das ist nicht alles. Es ist kein komplettes Bild. Wir können im Chaos dieser Welt nicht immer alles verstehen und begreifen. Wir können nur glauben. Und diesen Glauben spricht Gott uns zu. Und er sagt, in meinem Sohn, in Jesus Christus, findet ihr den Glauben, den ihr als Ressource für euer Leben in Anspruch nehmen dürft. Und deswegen möchte ich schließen mit einem Vers aus Hebräer 12, der im Anschluss an die Definition kommt und nach einer ganzen Reihe von Glaubenshelden, die aufgezählt werden. Am Ende dieses Abschnittes heißt es in Hebräer 12, Vers 2, deshalb lasst uns aufschauen zu Jesus Christus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Zu diesem Jesus Christus möchte ich gerne ein Gebet sprechen. Einfach mit ihm reden und ihm danken für dieses Geschenk, was er uns machen möchte. Jesus, ich danke dir, dass du der Anfänger und der Vollender des Glaubens bist. Dass du uns diesen Glauben anbietest und jedem, der den Mut hat, ja, es einfach mal auszuprobieren, dieses Geschenk versprichst, aber auch eine Belohnung. Wir freuen uns auf die Ewigkeit auf das, was du für uns vorbereitest. Und ich möchte dich bitten, dass du uns den nötigen Mut schenkst, dir zu vertrauen und ja, einfach Früchte zu tragen, zu spüren, dass es einen Unterschied macht, an dich zu glauben und dass dort, wo wir an einen großen Gott glauben, auch immer große Dinge möglich sind. Amen.